ARD. So ungefähr muss es sich gerade in vielen Bundesministerien anhören, denn nach dem ersten Treffen des schwarz-roten Koalitionsausschusses will der Bundeskanzler Gas geben und zeigen, es wird sich jetzt mit der neuen Regierung schnell etwas ändern in diesem Land.
Wir wollen dafür sorgen, dass wir so schnell wie möglich aus der strukturellen Wachstumskrise unseres Landes herauskommen. Wir zünden sozusagen den Turbo.
Ja, Schwarz-Rot hat deshalb ein Sofortprogramm mit mehr als 60 Maßnahmen vorgelegt, die zum Teil noch bis zum Sommer umgesetzt werden sollen. Dabei geht es vor allem um mehr Wachstum, weniger Bürokratie und Steuerentlastungen. Ist das jetzt also der Startschuss für die neue Speed-Strategie in der Politik oder war das Ganze vielleicht doch eher nur Show? Hi, ich bin Linda Zervakis und ihr seid beim Berlin-Code, dem Politik-Podcast aus dem ARD-Hauptstadtstudio, wo wir euch immer das Wichtigste aus der Politik entschlüsseln. Zu finden in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Wir zeichnen diese Folge am Freitagvormittag auf und neben dem Koalitionsausschuss wollen wir in dieser Folge auch auf die Außenpolitik blicken. Denn Bundeskanzler Merz hat mit Aussagen zur Ukraine und zu Israel für Aufsehen gesorgt. Und zwar im Interview mit dem Leiter des ARD-Hauptstadtstudios, Markus Preis, der deshalb heute bei uns ist. Und außerdem ist Tim Aßmann da, der den Koalitionsausschuss ganz genau verfolgt hat und der auch sehr lange Korrespondent in Israel war. Hallo ihr beiden.
Hallo Linda.
Hallo Linda.
Schön, dass ihr da seid. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere von euch, die uns jetzt zuhören, noch an die Berichterstattung zu den Koalitionsausschüssen der Ampelregierung. Die waren teilweise ultralang und endeten oft erst tief in der Nacht. Das war beim ersten Koalitionsausschuss von Schwarz-Rot jetzt ganz anders. Die Spitzen von CDU, CSU und SPD saßen gerade mal knapp 2,5 Stunden zusammen und kamen dann ganz pünktlich um 19 Uhr zur Pressekonferenz. Tim, bevor wir jetzt zu den Inhalten kommen, lass uns mal auf die Stimmung schauen. Wie hast du die wahrgenommen?
Ja, ich glaube, da gab es eine Stimmung, die gewollt war von den Protagonisten. Waren ja 3 Männer und 1 Frau, die da vor die Presse traten. Und das war dieses Bild der Harmonie, das wir ja auch schon von der Einigung im Koalitionsvertrag kennen. Also wie gut man doch zusammenarbeitet, das wurde immer wieder betont. Das war der eine Eindruck, der ganz offenkundig entstehen sollte. Da muss man auch sagen, dem hat auch an dieser Stelle kein anderer Eindruck widersprochen. Also das kam schon so rüber. Natürlich bleiben da inhaltliche Differenzen, die sicherlich den Weg noch ein bisschen steinig machen könnten. Aber die waren da kein Thema. Der andere Eindruck, der vermittelt werden sollte, die Stimmung, die rüberkommen sollte, dieser Move, den man quasi mitnehmen will, das ist halt Geschwindigkeit. Ja, wir haben die Formel 1 hier am Anfang gehört. Das passt eigentlich ganz gut. Also wenn man für jedes Mal Tempo, das da gesagt wurde, 5 Euro kriegen würde, das wäre irgendwie ganz okay. Das war das meistgehörte Wort dieser Pressekonferenz. Druck, 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 hat Markus Söder auch noch gesagt. Das wirkte so ein bisschen bemüht. Genauso wie für mich halt auch dieses Beschwören der Harmonie bemüht war. Man kann ja auch mal sagen, ja, wir regieren zusammen. Wir sind aber unterschiedliche Parteien mit unterschiedlichen Schwerpunkten und wir haben auch mal unterschiedliche Ansichten zu Politikfeldern. Erstens weiß das die Bevölkerung und zweitens wird man das über die Strecke auch noch sehen, auch bei dieser Koalition. Das hat man da so ein bisschen vermieden. Und was mir dann noch geblieben ist und was ich bedauerlich fand, es war ja der letzte Koalitionsausschuss mit der SPD-Parteivorsitzenden oder Co-Parteivorsitzenden Saskia Esken. Und irgendwie, finde ich, wäre Abschied von Seiten der anderen, der Männer, noch ein bisschen würdiger gewesen. Also hätte man anders machen können.
War aber nicht. Da war dann Schluss mit Harmonie.
Ja, musste man so mitnehmen, so ein bisschen, das
okay.
Gefühl.
Vielleicht können wir ja einmal überhaupt klären, wozu braucht man diesen Koalitionsausschuss? Was ist sozusagen seine konkrete Aufgabe, Markus?
Ja, ein Koalitionsausschuss ist ja erstmal etwas, was man nicht aus dem Gemeinschaftskundeunterricht kennt. Das hat keine sozusagen Verankerung in irgendwelchen Verfassungen, sondern das hat man irgendwann mal eingeführt. Ich habe nachgeguckt, 1961 tagte der das erste Mal in der ersten großen Koalition. Danach haben es verschiedene Regierungen immer wieder sozusagen auch etabliert, geregelt im Koalitionsvertrag, wie man da sozusagen arbeiten will. Und Gerhard Schröder zum Beispiel hat das Instrument nicht so gerne verwendet, Angela Merkel dann wieder häufiger. Im Prinzip ist es ein Gremium, sozusagen eine Art Nebenregierung. Man könnte ja auch sagen, was eine Regierung machen will, das wird halt im Kabinett, also da um den Regierungstisch besprochen und dann eben gemacht. Wozu brauche ich jetzt noch was anderes? Aber es ist natürlich etwas, was auch hilft, ja, vielleicht etwas stringenter die Entscheidung vorzubereiten. Denn wenn eine Regierung was beschließt, ist es ja noch nicht sozusagen Gesetz, sondern da braucht man noch Abgeordnete im Bundestag, die Ja sagen. Dann braucht man einen Bundesrat bei vielen Gesetzen, also die Bundesländer, die Ministerpräsidenten müssen dann zustimmen. Und in so einem Koalitionsausschuss, da sitzen ja dabei sozusagen der Bundeskanzler zum Beispiel, also die Regierung, dann Fraktionsvorsitzende, das sind die, die dann die Mehrheiten im Bundestag zusammentrommeln müssen, und eben Parteivorsitzende oder Ministerpräsidenten wie Markus Söder, die im Bundesrat dann auch nochmal Einfluss haben. Und das macht es dann leichter, zum Beispiel ein Gesetz, wenn man jetzt sagt, wir wollen schnell und effektiv arbeiten, besser durchzubringen, weil es alle Beteiligten schon einmal besprochen haben und es in gewisser Weise auch deren Projekt ist.
Trotzdem hat man, wenn man dann Markus Söder zuhört, dem CSU-Chef, der verteilt ja ganz gerne mal so ein paar Spitzen und hat zum Beispiel auf der Pressekonferenz ja das hier gesagt.
Ich habe ja auch schon manchen Koalitionsausschuss erlebt und alle Teilnehmer, bis auf Friedrich Merz, er hatte das Glück gehabt, da nicht vorbelastet zu sein. Alle anderen haben so ihre Erfahrungen mit Koalitionsausschüssen gehabt.
Tim, was ist, oder Markus, was will er uns damit sagen?
Ja, das könnte man jetzt als den dezenten, vielleicht doch nicht so dezenten Hinweis darauf verstehen, dass Friedrich Merz eben noch nie irgendwo regiert hat, das jetzt zum ersten Mal macht. Ganz sicher hat Markus Söder das so bestimmt nicht gemeint. Aber der Koalitionsausschuss ist ja für den CSU-Vorsitzenden gleichzeitig eben auch seine eine Bühne, die einzige, die er sozusagen hat, um in dieser Rolle als Teil der Regierung aufzutreten. Es war auch Wunsch der CSU, dass der Koalitionsausschuss künftig häufiger tagt als bisher. Markus Söder hat dann die Rolle dieses Ausschusses so beschrieben, dass er gesagt hat, antreiben, koordinieren und Streitfragen klären. Antreiben, koordinieren, naja, da können sich die anderen drei nun überlegen oder die anderen Beteiligten am Koalitionsausschuss, ob sie das eher als Versprechen oder als Drohung begreifen.
Ich habe ja eben gesagt, dass es sozusagen ganz konkrete Gründe auch gibt, die sachlich für einen Koalitionsausschuss sprechen. Aber man sieht auch an der Stelle, das ist natürlich auch Politik, das ist eine Bühne, das ist eine Show. Und das ist die Markus Söder-Show in gewisser Weise, denn das ist die einzige Bühne, wo er da mitspielen kann. Und deswegen ist es, glaube ich, auch kein Zufall, dass das jetzt so schnell zu diesem ersten Koalitionsausschuss gekommen ist.
Also er nutzt es auch. Und ich möchte noch auf ein Bild kommen, Tim, das du angesprochen hast. Das ist die Männerlastigerie. Also wenn man sich dieses Foto anguckt, da ist der Kanzler, Lars Klingbeil, der Vizekanzler und Markus Söder und dann Saskia Esken, die noch SPD-Vorsitzende. Jetzt kann man sagen, sehr männerlastig ist heute hier auch so, aber ich sage das an dieser Stelle auch, es ist ja nicht immer so. Also mir geht's gut. Aber trotzdem, also es fällt ein bisschen auf, gerade auch in der Union. Und da gab es auch von Julia Klöckner, unserer Bundestagspräsidentin, auch schon mal so einen kleinen Hinweis, dass sie das auch nicht so okay findet. Das hat sie zum Beispiel bei den Kollegen des ZDF gesagt.
Das ist ein fatales Zeichen. Ein ganz schlechtes Signal. Wenn Frauen fehlen, fehlt die Hälfte der Perspektive. Es fehlen dann übrigens auch Vorbilder und wir haben eine Repräsentationslücke. Man hat so den Eindruck, wenn es ernst wird, dann müssen es die Jungs untereinander machen. Und da ist unsere Gesellschaft viel weiter.
Glaubt ihr, dass vor allem die CDU und die CSU noch mal in der Besetzung etwas ändern werden? Dass das
also
ausgewogener wird?
Ja, zumindest gibt es bisher keinen Anhaltspunkt dafür. Also da scheint es eher so, dass die Jungs das weiter so machen wollen. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann, der ist ja mit dabei. Und der wäre natürlich theoretisch auch einer, wo man sagen könnte, der ist dann nicht mehr dabei. Und dafür zum Beispiel Ministerin Karin Prien. Der hat deutlich gemacht, nee, das ist ja über die Funktion besetzt und deswegen bin ich weiter dabei. Also das wirkt so, als wenn man diese Linie weiterfahren will. Mal sehen.
Okay. Ja, also die Frage, braucht's das? Die wird man da schon gerne mal hören, weil ich meine, das Bild ist einfach nur shocking, dass man wirklich auf die Idee kommt, das so zu machen. Wir, danke, dass du uns die Absolution erteilst, dass wir jetzt heute als zwei Männer hier sitzen dürfen. Aber ich meine, wenn wir jetzt 12 oder 10 hier drin wären und das Bild wäre so, das finde ich schon etwas, dass man überhaupt das vorher nicht offenbar gedacht hat oder total schmerzfrei dahin geht und sagt, ja, ist halt so, der eine ist Generalsekretär, der andere ist Fraktionschef, was sollen wir denn machen? Also das ist schon Armutszeugnis oder um es umzuformulieren, Markus Söder, Friedrich Merz und Lars Klingbeil tun den Männern da, glaube ich, auch keinen Gefallen.
Ja, wir werden sehen, ob sich da vielleicht noch was ändert oder auch nicht. Kommen wir jetzt mal zu dem Inhalt. Also es wurde ja so eine Art Sofortprogramm mit 60 Maßnahmen vorgelegt. Allerdings stehen die ja auch mehr oder weniger im Koalitionsvertrag drin. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist denn jetzt so neu daran?
Neu ist, dass wir jetzt unbedingt aufpassen müssen, dass sich bis zum Sommer alles tut. Und falls wir es nicht merken, wurde es uns jetzt halt noch dreimal gesagt. Ich glaube aber, es gibt so ein kleines Missverständnis zwischen bis zum Sommer, was das bedeutet. Ich glaube, viele Leute, wenn sie sich dafür interessiert haben, dann haben sie, glaube ich, verstanden, bis zum Sommer soll sich grundsätzlich spürbar etwas ändern. Und ich glaube, da gehen viele Leute davon aus, dass zum Beispiel sich in ihrer Kommune was ändert oder dass sie mehr Geld im Portemonnaie haben. Hier aber in Berlin ist, bis zum Sommer soll sich was ändern, dass irgendein Gesetz durchs Kabinett gegangen ist und vielleicht sogar auch durch den Bundestag. Und wie Friedrich Merz sagt, vielleicht kann es dann sogar den Bundesrat erreichen. Aber das bedeutet eben, glaube ich, nicht, dass Leute irgendetwas ganz konkret schon merken. Und ein Punkt, der unstrittig in dieser Runde ist, zum Beispiel die Erhöhung der Pendlerpauschale, ist ja eine schöne Sache für alle, die einen weiten Weg zur Arbeit haben. Aber wenn man sich das mal genau überlegt, selbst wenn das jetzt ganz schnell beschlossen wird, dann tritt das halt zum 1. Januar in Kraft. Dann muss man ein Jahr Auto fahren oder Bahn fahren oder am Ende des Jahres dann eine Steuererklärung machen. Die macht man dann also Anfang 2027 und kriegt dann vielleicht im Sommer 2027 eine höhere Rückerstattung. Also ich glaube, da gibt es einen großen Gap zwischen, wir machen ganz schnell bis zum Sommer was und Menschen spüren davon etwas. Das fällt, glaube ich, ein bisschen auseinander.
Ja, und ich finde, das ist auch kein gutes Vorzeichen, was das Erwartungsmanagement dieser Regierung betrifft. Wenn ich also sage, wir müssen jetzt schnell ins Handeln kommen und dann beschließe, dass ich Maßnahmen sehr schnell im Bundestag oder im Bundesrat auf den Weg bringe, das ist das eine. Das ist ja eigentlich auch schon ein gutes Zeichen, dass man Dinge sofort angeht. Wenn ich aber damit die Botschaft verknüpfe, ihr werdet Dinge schnell spüren, dann schaffe ich halt eine Erwartung. Es ist ja klar, dass die Leute das jetzt nicht unmittelbar spüren. Das kann ja gar nicht gehen. Und da könnte die Regierung, sage ich wohlgemerkt, sich natürlich mittel- bis langfristig auch ein Bein stellen. Dass man also sagt, mit uns wird alles anders, vom Kopf auf die Füße stellen und ähnliche Sachen, was wir da so alles aus dem Wahlkampf kennen. Und dann aber doch so wieder nicht liefern kann. Und das ist ja sicherlich ein zentrales Problem in der Wahrnehmung von Politik. Und auch sicherlich zentrale Ursache eben für ein gewisses Misstrauen der Politik gegenüber. Vielleicht wäre es da ein bisschen ehrlicher zu sagen, okay, wir wissen, es kommt noch nicht gleich bei euch an. Und der eine große Vorbehalt, unter dem das Ganze natürlich steht, ist, dass das Wachstum vor allem kommen muss, um all das, was sie jetzt eben hier ankündigen oder weite Teile davon, auch wirklich umsetzen zu können. Man versucht politisch, das sollte man dieser Regierung sicherlich auch wirklich anerkennend sagen, man versucht politisch dafür jetzt die Weichen zu stellen, macht das auch. Aber es ist natürlich, gerade wenn man sich den Umfang von all dem anguckt, was da gemacht werden soll und auch finanziert werden muss, das ist schon auch eine Wette auf die Zukunft.
Man merkt, dass sie sich selber sehr unter Druck fühlen. Ihre ganzen angekündigten Wenden jetzt auch möglichst schnell als Wende spürbar zu machen. Also ich würde das auch anknüpfen an das, was Tim gerade sagt, trotzdem auch als etwas Positives sehen. Sie wollen. Sie wollen was machen, sie wollen was verändern. Sie gehen diesen Weg und die Frage ist halt, braucht es sozusagen die permanente Betonung dieses Willens und dass es ganz schnell geht? Oder ist das nicht irgendwann auch eine Art von Enttäuschung, die da entstehen kann, weil die Dinge einfach, kann man ja auch ganz objektiv so sagen, nicht so schnell zu drehen sind in vielen Bereichen.
Ja, und man hat insgesamt den Eindruck, sie wollen halt diesen Schwung, diesen Aktionismus, der seit der Regierungsbildung da ist, ja auch mitnehmen. Und dann ist es ja wahrscheinlich eher nicht so förderlich zu sagen, wir machen jetzt was, aber ihr spürt es erst 2027 mit der Pendlerpauschale. Kommt halt irgendwie wahrscheinlich auch ein bisschen doof, ne?
Aber umgekehrt zu sagen, ihr spürt es gleich und dann spüre ich nichts. Ich spüre nichts, Friedrich.
Ja.
ist auch nicht so förderlich.
Kann unsere Folge bitte so heißen?
Carsten Lindemann hat ja auch mal gesagt, auf die Frage, was er denn denkt, welchen Namen diese Koalition tragen sollte, hat er gesagt, die einfach mal machen Koalition.
Mhm.
Das suggeriert natürlich auch wieder, wir machen jetzt irgendwas und dann werden Dinge gleich anders. Und das kann aber so nicht eintreten. Und das sollte man vielleicht und kann man wohl auch offener sagen. Das geht so ein bisschen ab.
Also man braucht eigentlich immer noch so eine kleine Übersetzungshilfe, ne? Zu dem, was gesagt wird und dann, wann es eintritt. Was glaubt ihr, wie viel Show steckt in diesem Koalitionsausschuss?
Show ist sehr negativ natürlich, aber ein bisschen steckt natürlich drin. Ich meine, es ist Politik, es ist eine Bühne. Allein mit dem Timing signalisiert man, wir legen los, wir wollen was verändern. Mit der Art des Auftritts signalisiert man was. Ich fand es erstaunlich, dass sie da so saßen. Es wirkte so, ja, so bürokratisch in gewisser Weise hinter diesem Tisch so und mit den Vorlagen. Und dann haben wir die 62 Punkte hier aufgeschrieben auf 4 Seiten mit jeder Menge Spiegelstrichen. Also auf der einen Seite, die Show ist sozusagen zu zeigen, wir sind aktiv, aber wir wollen eine Wende. Und gleichzeitig, wir sind sachlich, wir arbeiten hier ein Programm ab. Also das sind schon natürlich Dinge, die man neben der ganz konkreten Arbeit auch einfach kommunizieren will.
Und was mir noch aufgefallen ist, so Themen wie Bürgergeld und Wehrpflicht, die standen da jetzt irgendwie nicht so richtig auf der Liste, oder?
Ja, tatsächlich, die haben es nicht unter die 62 Spiegelstriche geschafft, die da dann präsentiert wurden. Beim Bürgergeld hat Friedrich Merz das ja auch erklärt. Er hat dann später auf die Nachfrage abends noch im Interview gesagt, in den Tagesthemen, ja, das ist halt ein sehr komplexes Gesetzgebungsverfahren. Da muss die Ministerin, Bärbel Baas von der SPD, was er nicht gesagt hat, aber so ist es ja eben, die muss das umsetzen, die muss das genau machen, das muss dann auch wirklich passen, da darf es keine Fehler drin geben sozusagen. Das ist aber natürlich nicht nur ein komplexes Gesetzgebungsverfahren, sondern das ist natürlich auch ein Politikfeld, in dem die Schnittmengen zwischen Union und SPD vielleicht nicht ganz so groß sind. Also das ist sicherlich auch ein heikles Unterfangen. Den Begriff Bürgergeld, den wird es danach nicht mehr geben. Aber natürlich wird es ein vergleichbares System im Sozialbereich geben. Wird aber noch dauern.
Ich glaube, was wirklich wichtig ist, und das ist vielleicht eine andere Wahrnehmung, die die Akteure haben, verglichen mit dem, wie ich sie wahrnehme, sozusagen, wenn man im Land unterwegs ist. Der Druck ist nicht so sehr da, dass man jetzt ganz schnell Dinge dreht, sondern dass man eine realistische Beurteilung der Lage wieder hat. Und das, würde ich sagen, ist, verspricht diese Koalition, dass sie das vielleicht hat. Die SPD geht darauf ein, dass man zum Beispiel bei der Migration was ändern muss. Dass man beim Bürgergeld was ändern muss. Und das sehen sehr, sehr viele Menschen in diesem Land so. Die Union hat sozusagen die Kröte schon lange geschluckt, dass man auch in die Infrastruktur investieren muss, dass vieles in diesem Land bröckelt. Und ich glaube, die Stärke dieser Koalition kann sein, dass sie gewisse Dinge, die bisher sozusagen parteipolitisch Dogmen waren, zusammenbringt. Wenn sie das schafft, das, glaube ich, empfinden viele Leute als eine Wende, als was Positives. Und da kommt es auch nicht drauf an, in welchem Monat ich genau das spüre.
Und wenn wir jetzt nochmal auf den Sommer gucken, weil es ja die ganze Zeit heißt, bis zum Sommer könnte was umgesetzt werden. Gibt es da was Konkretes?
Nein, das hat Friedrich Merz ja dann letztlich auch nochmal präzisiert, wie er sich das im Sommer vorstellt. Wobei ja die Definition von Sommer auch eine sehr unterschiedliche sein kann. Erinnern wir uns, als die Union, CDU und CSU ihre Kandidatenfrage, die K-Frage, die berühmte, klärten. Da hieß es ja auch erst Sommer, dann Spätsommer und dann wurde es der Herbst. Gut, egal. Es wird Gesetzgebung geben, die in den Bundestag geht und dann in den Bundesrat. Geht schon am 11. Juli, das ist der Plan von Friedrich Merz, soll der Bundesrat erste Vorhaben auf dem Tisch haben, unter anderem eben auch die Weichenstellungen für die Investitionen, 500 Milliarden in die Infrastruktur. Auch das ist eben dann schon mit dabei. Das ist die Hoffnung, das ist der Plan. Der Begriff, der hier, glaube ich, ein bisschen irre führt, aber das muss sich die Regierung dann schon selber anlasten, ist das mit dem Spüren. Ja, weil spüren werden wir alle hier davon sicherlich in diesem Sommer, der ja nun eigentlich auch de facto jetzt beginnt, das sicherlich noch nicht, später.
Eine Sache, die sich vielleicht schon ein bisschen auswirkt, spürbar, ist bei Unternehmen die Aussicht darauf, dass vielleicht jetzt beschlossen wird, dass man sehr viel abschreiben kann, wenn man in Deutschland investiert. Und da gibt es vielleicht den einen oder anderen, der jetzt schon überlegt, oh, das mache ich, das kommt hoffentlich. Und jetzt schon überlegt sozusagen, wie kann ich investieren in meiner Firma? Baue ich noch eine zusätzliche Lagerhalle? Das muss natürlich auch alles projektiert werden, das dauert alles. Aber da, denke ich, wird der eine oder andere auch schon in diesem Sommer vielleicht gucken, nutze ich das oder nicht.
Das soll ja auch rückwirkend kommen. Das heißt, es könnte Auswirkungen haben. Aber ja, wird man das spüren, bleibt noch ein bisschen abzuwarten.
Spüren würde man gerne, dass da eine Regierung ist, die Probleme realistisch betrachtet und daran geht. Und alle wissen, das ist nicht so ganz schnell zu ändern. Es erwartet auch keiner, dass am 31. August Weihnachten ist, sondern dass man einfach sieht, wir spüren, da ist eine Regierung, die sieht die Sache realistisch und die geht jetzt an die Arbeit. Das ist, glaube ich, etwas, was sich Leute wünschen. Und dass die Pendlerpauschale dann irgendwann noch höher ist, das freut dann den einen oder anderen. Aber das passiert sowieso nicht im Sommer, aber muss nicht jetzt sozusagen sofort sein.
Dann lasst uns doch mal ein wenig genauer auf Bundeskanzler Merz schauen. Er ist jetzt etwas mehr als 3 Wochen im Amt, für ein Fazit also noch viel zu früh. Aber wie würdest du seinen Start bewerten, Markus?
Engagiert, reisefreudig und mit einer klaren Rhetorik, wo, glaube ich, dem einen oder anderen, der in seinem Umfeld daneben steht, manchmal ein bisschen schwindelig wird.
Tim, wie geht's dir?
Es geht mir ähnlich und es passt auch ganz gut zu dem Eindruck, den man ja vorher auch schon von Friedrich Merz hatte. Das ist jemand, der auf Fragen auch Antworten haben will. Das ist sein eigener Anspruch an sich selbst. Das soll auch mehr sein als nur Phrasen. Und das kann dann natürlich schon mal sein, dass das vielleicht noch nicht so abgestimmt ist. Und er in dem Moment, wo er es sagt, es vielleicht auch noch nicht in jeden nur denkbaren Kontext stellt und alle Folgen mit betrachtet. Aber er möchte Antworten geben. Das ist auch, glaube ich, sein Politikverständnis. Ich finde tatsächlich, dass dieser Vorwurf, der Friedrich Merz ja vorher gemacht wurde, dass der hat noch nie regiert. Wie soll der das können? Das war im Wahlkampf ja auch ein Argument der politischen Gegner. Bisher kann ich das so nicht feststellen, muss ich sagen. Also da hat man schon den Eindruck, er kommt in diesem Amt an. Das muss man natürlich auch erstmal, das mussten aber alle anderen vor ihm auch.
Über Scholz wurde ja oft gesagt, dass er zu wenig kommuniziert und dass er seine Politik zu wenig erklärt. Und über Merz heißt es manchmal, er gebe vorschnell Antworten. Was würdet ihr sagen, was ist denn jetzt der bessere Weg? Oder ist es der Kompromiss zwischen beiden Regierungsmethoden?
Also ich glaube, es ist etwas, wo viele Menschen sich nachgesehnt haben, dass sie einen Mann an der Spitze dieser Regierung haben, dem sie zuhören können, weil sie auch verstehen, was er sagt, und der auch Dinge anspricht, die sie selber sehen. Da hatte man bei Olaf Scholz, auch als Interviewer selber häufig, ja, hat man sich gefragt, reden wir hier von der gleichen Sache? Und Merz hat, Tim hat es gesagt, der hat den Anspruch, den Sachen ins Gesicht zu schauen und was zu sagen und ist momentan immer noch sehr furchtlos, das auch zu tun, weil es halt eben im Zweifel sehr große Wellen schlägt.
Ist das denn besonders klug? Weil er ja eventuell ja auch immer mal wieder zurückrudern muss und dann steht er da als derjenige, wieso hat er doch erst gesagt und jetzt doch nicht?
Ich finde es positiv. Ob es klug ist, will ich gar nicht bewerten. Ich finde es positiv, weil es ein großes Defizit der bisherigen Regierung war, weil ich glaube, dass ein Mangel an Kommunikation wirklich auch dem Ansehen der Politik geschadet hat. Gerade in einer Welt, wo alle anderen mit Megafonen einem ihre Botschaften entgegenschreien und bei der Regierung, die versteckt das hinter sozusagen Nachdenklichkeit und Zurückhaltung und jeder sieht, die haben gar keine Antworten oder die sehen vielleicht das Problem gar nicht richtig. Deswegen finde ich es positiv, dass Merz so deutlich spricht, aber man sieht, das, was man immer sagt, die Sache vom Ende her denken, das ist nicht nur ein Ende, das sind viele Enden und das hat man in den letzten Tagen auch sehr deutlich gesehen, dass er das alles nicht immer sofort auf dem Schirm hat. Aber insgesamt finde ich es trotzdem positiv, gerade nach den Scholz-Jahren.
Tim, glaubst du, dass er seine offene Art behalten wird?
Ich hoffe es, ehrlich gesagt. Weil diese offene Art birgt natürlich, Markus hat es gesagt, das Risiko, dass das politisch nicht ganz unfallfrei ist, was er dann da sagt und macht und wie er agiert. Aber jetzt schauen wir doch noch mal ganz kurz, in welcher Zeit wir gerade sind. Ist das nicht eine, in der die Gesellschaft in weiten Teilen der Auffassung ist, Politik ist entkoppelt. Erklärt uns nicht, was sie da machen. Nimmt uns nicht mit. Und zumindest bisher hat man den Eindruck, dass ob nun gewollt oder ungewollt, das Naturell Friedrich Merz, der Stil, den er da pflegt, schon die Perspektive birgt, die Chance birgt, diesem Bild ein bisschen entgegenzuwirken. Und ich glaube, dann kann man auch in Kauf nehmen, wenn das vielleicht manchmal nicht bis zu allen Enden gedacht ist, und durchaus auch mal für Irritationen sorgt, haben wir ja in dieser Woche auch durchaus mal ein Beispiel gehabt. Aber dieser Stil, offen den Leuten gegenüberzutreten und auch sehr offen zu sagen, was man denkt und was man machen will, der hat, glaube ich, schon Potenzial. Fände ich gut, wenn das so weitergeht.
Ihr habt es eben schon quasi angedeutet und Markus, du hast Friedrich Merz diese Woche auf dem Europaforum des WDRs interviewt. Ganz kurz mal erklärt, das ist eine internationale Konferenz, auf der sich europäische Spitzenpolitiker, Wissenschaftler und Journalisten treffen, um zu diskutieren. Und dieses Mal ging es um das Thema, was jetzt? Europa und der Angriff auf die Demokratie. Und da ging es unter anderem auch um die deutsche Unterstützung für die Ukraine. Und da hat Friedrich Merz Folgendes gesagt.
Es gibt keinerlei Reichweitenbeschränkungen mehr für Waffen, die an die Ukraine geliefert worden sind. Weder von den Briten noch von den Franzosen noch von uns. Von den Amerikanern auch nicht. Das heißt also, die Ukraine kann sich jetzt auch verteidigen, indem sie zum Beispiel militärische Stellungen in Russland angreift.
So, diese Aussage hat für ziemlich viel Aufsehen gesorgt. Erklär doch erstmal, warum und wie hast du das wahrgenommen?
Ich hatte ihn an der Stelle gefragt nach seinen bisherigen Aussagen. Er hat ja mehrfach gesagt, er fände es wichtig, dass die Ukraine auch wieder in einer Situation ist, wo sie selber im Zweifel ja auch einen Nadelstich setzen können muss und nicht nur in der absoluten Defensive in diesem Krieg. Und der Hintergrund war, dass es ja Meldungen gibt, dass sich sozusagen in anderen Regionen des Landes, also Sumy, Kharkiv, da auch nochmal russische Truppen sozusagen sammeln und es womöglich noch eine weitere Offensive gibt. Und die Frage war, ist das dann nicht der Moment, wo man der Ukraine sozusagen auch nochmal anders qualitativ helfen muss? Ich habe bewusst nicht nach dem Taurus gefragt, weil dann gehen sofort immer alle Scheuklappen runter und es kommen die vorgefertigten Antworten, sondern ich habe es offener gelassen. Und dann ist er natürlich in einer Situation, wo er nichts dazu sagen will. Und ich hatte den Eindruck, und deswegen betont er halt diese Sache, um trotzdem was sehr Markiges zu sagen, was dann natürlich auch weltweit sehr markig verstanden wurde. Ich selber habe in dem Moment das nicht so wahrgenommen, dass er jetzt einen ganz großen Paradigmenwechsel hat, sondern ich habe eher das Gefühl gehabt, er versucht auszuweichen, sozusagen dem, was er früher mal angekündigt hat, nämlich der Ukraine andere Möglichkeiten zu geben, indem er auf etwas verweist, was ja hart klingt, weil sozusagen die Ukraine ja auch in Russland zuschlagen könnte.
Also du hast es eben schon angedeutet, das, was er gesagt hat, war jetzt nicht wirklich neu. Stimmt das? Also kann man das wirklich so sagen,
Tim? Also in dem Moment wurde das ja so verstanden, dass Friedrich Merz, auch wenn er das nicht wortwörtlich gesagt hat, sich aber auf die deutschen Fähigkeiten in der Ukraine bezieht, Stichwort Reichweiten. Und die Waffensysteme, die Deutschland dorthin geliefert hat, die nutzen ihre Reichweiten, die technisch begrenzt sind, sowieso schon. Das heißt, der Raketenwerfer Mars oder auch die Panzerhaubitze 2000 konnten ja vorher schon, das ist von der Bundesregierung ja auch freigegeben worden, im vergangenen Jahr schon, Ziele im russischen Grenzgebiet beschießen. Aber sie können eben nicht aufgrund ihrer technischen Möglichkeiten Ziele weit tief in Russland treffen. Insofern war das eigentlich nicht neu, was Merz zu diesem Zeitpunkt gesagt hat. Und das sorgte dann für Verwirrung, weil erst wurde das als Kurswechsel interpretiert, um dann zu sehen, nee, ist ja eigentlich irgendwie gar keiner. Wenn man dann aber jetzt Ende der Woche, wenn wir hier zusammensitzen, da drauf guckt, dann kann man das auch in einem etwas anderen Licht sehen. Denn Volodymyr Zelensky, der ukrainische Präsident, war dann ja kurz nach diesen März-Aussagen in Berlin. Und da kam dann eben von der Bundesregierung die Zusicherung, ja, wir helfen der Ukraine dabei, Fähigkeiten aufzubauen, militärische, für den Angriff weit tief in Russland drinnen. Da bekam das mit dieser Reichweite eine andere Sicht sozusagen, eine andere Perspektive. Aber in dem Moment war das tatsächlich ein bisschen verwirrend, was Friedrich Merz da gesagt hat.
Wir haben ja eben schon mal gesagt, dass man den Eindruck hat, dass er nicht immer alle Enden sozusagen bedenkt. Mhm. Und ich habe eben so ein bisschen geschildert, wie ich das sitze ihm 80 Zentimeter entfernt von ihm und gucke mir das so an, wie er da antwortet. Und er will im Prinzip aus meiner Sicht in dem Moment auf eine Frage, die ihn ein bisschen einengt, im Sinne, kündigen Sie nicht ein bisschen viel an und wäre jetzt nicht der Moment, mag ich antworten. Die Folgen dieser Antwort sind aber nicht nur, dass sein Kommunikationsteam wahrscheinlich Schweißperlen auf der Stirn hat, sondern auch, dass sofort der Kreml reagiert und sagt, die Deutschen, das sind die Kriegstreiber, die wollen jetzt den Krieg auch noch nach Russland treiben. Er gibt der Ukraine ein neues Argument, doch nochmal zu sagen, wollt ihr nicht was anderes liefern? Und ich war dann kurz danach mit dem Außenminister, Johann Wadephul, in den USA. Der wurde bei Fox News danach gefragt, ob die Deutschen denn wirklich Frieden wollen, wenn sie immer Diplomatie wollen. Weil die wollen ja jetzt genau das, was der Kreml auch sagte, den Krieg ja doch noch auch nach Russland tragen. Mhm. Also alles nur von dieser Bühne auf der Republika, auf dem WDR-Europa-Forum, in die weite Welt, nur um quasi eine Antwort in einer markigen Art und Weise zu geben. Und das ist schon ein Effekt, sozusagen, da bin ich gespannt, wie lange er das so in der Art machen kann. Wie gesagt, ich persönlich finde es, in dem Fall ist es daneben gegangen. Es gab auch andere Momente, wo ich finde, er kommuniziert sehr gut.
Aber hat das denn jetzt auch Konsequenzen für die Sicherheitslage Deutschlands? Also wenn er sowas äußert und der Kreml auch sagt, so ist doch klar, dass ihr jetzt den Krieg mit antreiben wollt. Also ändert das irgendwas an unserer Sicherheitslage?
Ich würde sagen, nein, das ist logisch. Er gibt einfach eine Vorlage, die natürlich der Kreml-Wolle verwandelt. Und das ist natürlich hanebüchen, weil Russland führt einen Angriffskrieg gegen die Ukraine und nicht Deutschland einen gegen Russland. Also, aber das muss man sich klar machen. Diese Dinge werden, diese Vorlagen werden dann aufgenommen und die wirken woanders. Die wirken in anderen Ländern, die wirken im globalen Süden, wo man nicht jeden Tag genau hinguckt, was in Kharkiv und Sumy passiert, sondern sehr weit dieser Ukraine-Konflikt weg ist. Und da kommt dann nur diese Botschaft an, ja, die Deutschen wollen da irgendwie eine aggressivere Gangart. Und das kann auch diesem Projekt sozusagen, wir wollen da einen Waffenstillstand, wir wollen eine Friedensverhandlung, schaden.
Du hast es eben schon einmal kurz angedeutet, sofort taucht diese Debatte um den Taurus auf. Vielleicht erklären wir einmal kurz, was das Besondere ist. Der Taurus, das ist einer der modernsten Flugkörper der Bundeswehr. Er kann bis zu 500 Kilometer weit fliegen. Und Piloten müssten nicht in den feindlichen Luftraum eindringen, um ihn abzufeuern. Also er kann Bunker sowie andere gut gesicherte Anlagen wie Munitionsdepots zerstören. Und genau das macht das Waffensystem für die Ukraine so wertvoll. Ist es denn jetzt wahrscheinlicher, dass Deutschland diesen Marschflugkörper sendet, an die Ukraine schickt oder eher nicht?
Da sind wir natürlich noch so ein bisschen im Glaskugelbereich. Aber wenn man sich die vergangenen Wochen anguckt, hatte ich schon das Gefühl, dass Friedrich Merz sich von seiner Aussage, den Taurus liefern zu wollen, also bevor er Kanzler wurde, schon so ein bisschen schleichend absetzt. Und mit der Aussage aus dieser Woche, dass man der Ukraine eben helfen will, diese militärischen Fähigkeiten selbst aufzubauen, technologisch hilft, finanziell hilft, sind wir vielleicht noch mal ein Stück weit weg davon gekommen, dass diese Entscheidung für eine Taurus-Lieferung noch fällt. Zum einen gibt es da eine heftige innenpolitische Debatte. Man ist sich da auch mit dem Koalitionspartner SPD nicht einig. Außerdem ist auch nicht ganz klar, wie viel davon die Bundeswehr überhaupt würde abgeben können. Und dann stellt sich noch die Frage, kann das überhaupt gemacht werden, ohne dass deutsche Soldaten vor Ort in der Ukraine beim Einsatz dieses Waffensystems helfen? Viele heikle Punkte, die man natürlich alle umgeht, wenn die Ukraine zu dieser Fähigkeit selbst gelangt. Und danach sieht es mir jetzt gerade aus. Also ich würde sagen, die Zeichen stehen jetzt eher nicht mehr so stark auf eine Taurus-Lieferung durch eine von Friedrich Merz geführte Bundesregierung.
Also dazu zwei Anmerkungen. Zum einen, ich glaube, Friedrich Merz kommt jetzt so ein bisschen in den Modus Olaf, I feel you. Also den Moment, wirklich diese Verantwortung zu tragen. Du hast eben gesagt, wird Deutschland durch sowas ein Kriegsziel? Bestimmt nicht durch so eine rhetorische Geschichte. Mhm. Aber wenn der Taurus geliefert würde, dann würde ich auch noch nicht sagen, das ist ein Kriegsziel. Aber das ist eine Waffe, die hat einen Radius von 500 Kilometern. Damit kann man aus der Ukraine, wenn man es geschickt macht, an die richtigen Stellen geht, kann man den Kreml beschießen. Mhm. So, und wenn man den Taurus komplett in die Hände der Ukraine gibt und sowas würde passieren, dann glaube ich, dann sind wir eben nicht mehr nur auf der rhetorischen Ebene. Wenn man es nicht für dieses Ziel nimmt und sozusagen sagt, wir kontrollieren, wo geht er hin, dann muss man, wie Tim gerade sagt, eben deutsche Soldaten schicken, damit die quasi da dran sitzen, das Ziel einprogrammieren und das abfeuern. Und dann ist man natürlich auch in dem Krieg. Und das ist eben dieses große Dilemma dieser Waffe. Deswegen wäre mein Gefühl, die wird so nicht geliefert. Und jetzt der Ukraine Möglichkeiten zu schaffen, selber das zu bauen, da muss man natürlich sagen, das ist etwas, wenn man jetzt nicht davon ausgeht, dass der Krieg noch, also erstmal wird es eh keine Waffe sein wie der Taurus, die bunkerbrechend und so weiter, sondern nur die entsprechende Reichweiten hat. Und aber wenn man das selber baut, das dauert. Das ist also etwas, was hoffentlich nicht mehr in diesem Krieg zum Einsatz kommt, weil wir hoffen natürlich, dass er nicht noch 2-3 Jahre geht. Und dann ist es aber positiv, weil dann natürlich eine Phase ist, wo wahrscheinlich die Ukraine ja nach allem, was man hört, und Deutschland und die USA waren sowieso immer dagegen, nicht sofort irgendwie in die NATO kommt, wenn überhaupt. Das ist etwas, was der Ukraine langfristig helfen kann, sozusagen ein Stachelschwein zu werden, auch gegenüber Russland, weil die dann selber diese Waffen produzieren könnten und damit natürlich sozusagen ein Wiederaufflammen, wir sind jetzt schon weit voraus, wenn es mal einen Waffenstillstand gäbe, vielleicht ein bisschen unwahrscheinlicher wird.
Dann gab es ja noch eine zweite Aussage von Bundeskanzler Merz, die in dieser Woche ja für Schlagzeilen gesorgt hat, und zwar zum Thema Israel. Auch das war bei dir im Interview, Markus, und auch da hören wir mal kurz rein.
Das, was die israelische Armee jetzt im Gazastreifen macht, ich verstehe offen gestanden nicht mehr, mit welchem Ziel. Die Zivilbevölkerung derart in Mitleidenschaft zu nehmen, wie das in den letzten Tagen immer mehr der Fall gewesen ist, lässt sich nicht mehr mit einem Kampf gegen den Terrorismus der Hamas begründen.
So, und auch da hört man ja, wie er antwortet. Also er überlegt, was er sagt. Aber so im ersten Moment denke ich, das hört sich an wie ein Kurswechsel der deutschen Regierung in der Israel-Politik. Also empfindest du das auch so?
So ging es mir auch in dem Moment. Saß ich wirklich 80 Zentimeter, einen Meter entfernt und dachte, okay, jetzt sind wir hier im Zentrum des globalen News-Geschehens. Vielleicht sogar in einem Moment, wo sich historisch, Tim kann das besser einordnen mit der Israel-Erfahrung, aber für die Bundesregierung hier was ändert. Also wo man wirklich, ich auch in meinem Kopf sozusagen wirklich jedes Wort sagt er jetzt tatsächlich, dass da Völkerrecht, humanitäres Völkerrecht gebrochen wird. Ja, er sagt das. Also das war schon ein Moment, wo man das Gefühl hatte, wow, hier passiert jetzt gerade richtig was.
Das war schon eine Tonalität, die vorher kein Kanzler, keine Kanzlerin mit Blick auf israelische Regierungspolitik so gewählt hat. Ja, das war kritischer als das, was man bisher gehört hat, sehr viel kritischer. Und so war das natürlich auch gedacht. Diese Botschaft, die war sicherlich nicht zufällig. Das war jetzt kein, oh, ich red mal, Merz, sondern das war aus einer Gemengelage heraus eine neue Äußerung, die für ihn, glaube ich, so war, dass er gesagt hat, ey, ich muss das jetzt sagen, ich will das auch sagen. Also wenn man auf diesen Tag schaut, da hatte sich ja einiges vorher getan. Da sind zum einen die vergangenen Wochen, die ja von wachsender europäischer Kritik auch gegenüber Israel und internationaler Kritik auch geprägt waren und wo schon auch ein gewisser Druck auf Deutschland entstanden ist, jetzt hier eben die eigene Zurückhaltung mit Vorgehen mit Blick auf das israelische Regierungshandeln aufzugeben. Dann die Umfragen in Deutschland, die sehr deutlich zeigen, dass eine Mehrheit der Menschen eben das ablehnt, was Israel da im Gazastreifen gegenüber der Zivilbevölkerung macht, diese umstrittene Art der Kriegsführung. Und dann eben letztlich auch der Regierungspartner SPD, da mehren sich ja auch die Stimmen, dass man jetzt gegenüber Israel eine andere Gangart anschlagen müsse. Stichwort Waffenembargo, voll oder eben auch nur mit gewissen Waffen, ein Embargo für einen Exportstopp für Waffen, die in Gaza eingesetzt werden könnten zum Beispiel. Und das alles dann eben auch noch, glaube ich, mit der persönlichen Wahrnehmung von Friedrich Merz. Auch der ist ja ein, wie wir alle, ein Mensch, auch der lebt nicht in einem luftleeren Raum, was Emotionen, was Betroffenheit angeht. Das Wochenende, bevor er das gesagt hat, war eins, was wieder geprägt war von vielen zivilen Opfern im Gazastreifen, unter anderem eine Palästinenserin, die 9 ihrer 10 Kinder bei einem Angriff verloren hat. Was man hört, war es eben auch etwas, was Friedrich Merz sehr betroffen gemacht hat. Und ich denke, das alles zusammen hat dazu geführt, dass er das sagen wollte, was er dann gesagt hat.
Was bedeutet das denn jetzt für die Unterstützung Israels durch die Bundesregierung? Also die Linke fordert ja zum Beispiel, dass Deutschland gar keine Waffen mehr liefern sollte. Was meint ihr? Wie wird sich das auswirken?
Also wenn man jetzt mal auf die Geschichte der deutsch-israelischen Rüstungsexporte oder der Exporte aus Deutschland nach Israel guckt, dann sind das ja unterschiedliche Dinge. Wir haben, Stichwort U-Boote, in der Vergangenheit Waffensysteme geliefert, die Israel sehr konkret helfen, seine Existenz als Staat gegenüber Angreifern zu sichern. Das geht ja einher auch mit der deutschen Staatsräson. Ja, Israels Sicherheit als deutsche Staatsräson, wie es Angela Merkel damals formuliert hat. Ich denke, so eine Form der militärischen Unterstützung steht nicht in Frage. Aber ich glaube, wir sind jetzt an einem Punkt, wo man in Berlin noch darauf hofft, dass die israelische Regierung im Gazastreifen einlenkt, anders vorgeht. Stichwort Hilfslieferungen, Stichwort Bodenoffensive, Zukunft der palästinensischen Bevölkerung dort vor Ort, wird die vertrieben? Ja, nein. Wenn es ein solches Einlenken gibt, nimmt das den Handlungsdruck von den Entscheidenden in Berlin. Wenn es das aber nicht gibt, dann wird es im Bundessicherheitsrat, diesem geheimtagenden Gremium, natürlich irgendwann wieder um Rüstungsexporte nach Israel gehen, vielleicht schon bald. Und dann wird man auf Exporte, zum Beispiel Ersatzteile für israelische Kampfpanzer, da kommt einiges aus Deutschland, vom Getriebe bis zur Kanone, da wird man dann anders drauf schauen. Und dann könnte das durchaus sein, dass man sagt, nein, das machen wir jetzt hier an dieser Stelle nicht. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die internationale Ebene, also Partnerschaftsabkommen mit Israel. Da gibt es ja auf europäischer Ebene einige und da gibt es eben auch den Wunsch, das auszusetzen von manchen Ländern. Vielleicht wird Deutschland sich da künftig auch anders verhalten. Ich denke, die Entscheidung ist da noch nicht gefallen.
Das wäre quasi noch abschließend die Frage, wenn jetzt international die Kritik wächst, ob Deutschland da mitzieht und was das für die deutsch-israelischen Beziehungen bedeutet. Können wir uns das leisten?
Ich glaube ja. Ich glaube, Friedrich Merz mit dem, was er insgesamt vorhat, musste sich das auch leisten. Also ich glaube, das war ein Versuch, auch Schaden abzuwenden. A, von seiner europäischen Rolle. So wie Deutschland auf Israel geguckt hat in den vergangenen Jahren, aber auch in den vergangenen Monaten, ist es eine Rolle, in die Deutschland relativ isoliert war in Europa. Also da gibt es noch die Tschechische Republik, Österreich und Ungarn, die das ähnlich noch sehen. Aber Deutschland war das große Land, was komplett außerhalb des Raums steht, wie zum Beispiel Frankreich das sieht. Emmanuel Macron hat immer wieder sehr, sehr deutlich Netanyahu kritisiert. Wenn er also, Merz, diese Rolle in Europa haben will, dann musste er irgendwo da auch signalisieren, ich sehe die Fakten, wir haben vorhin schon mal davon gesprochen, die Lage ähnlich wie ihr. Ich mache da nicht die Augen zu. Also davon, von seiner europäischen Rolle hat er damit ein bisschen Schaden abgewandt. Aber auch, glaube ich, mit Blick auf die Bevölkerung hier in Deutschland. Selbst Leute, die nicht sich für diesen Konflikt per se die ganze Zeit interessieren, sehen doch, glaube ich, ziemlich kritisch bei allem, was sozusagen am 7. Oktober passiert ist, dass das, was in Gaza passiert, ja, die Dimension vielleicht ein bisschen mittlerweile sprengt. Und ich finde, Merz hat das sehr, sehr gut gemacht in dem Sinne, dass er keinen Zweifel daran gelassen hat, dass das Existenzrecht von Israel gilt, dass die Hamas einen schrecklichen Angriff am 7. Oktober geführt hat und trotzdem eben auf diese Lage geguckt hat. Und ich glaube, das ist etwas, was Tim kann das besser beurteilen, aber was man in Israel auch wahrnimmt. Ich habe jedenfalls die Äußerung des israelischen Botschafters hier in Deutschland direkt danach als sehr vorsichtig und nachdenklich empfunden. Und das ist ja mit aller Vorsicht von meiner Seite nicht immer die Tonlage, die da angeschlagen wird.
Das, was Friedrich Merz da gesagt hat, wurde in Israel sehr schnell wahrgenommen. Also die Medien haben sehr schnell darüber berichtet. Und manche Kommentare gingen auch in die Richtung zu sagen, naja, so scharf war die Kritik ja nun doch nicht. Das haben ja andere schon ganz anders gesagt. Ja, jetzt kam das aus Deutschland. Aber ja, die Kritik kennen wir ja schon. In diesem Jahr werden ja 60 Jahre diplomatische Beziehungen zwischen Deutschland und Israel gefeiert. Die werden immer wieder in Sonntagsreden auch, aber auch insgesamt gewertet, dass man sagt, das ist ein Geschenk. Da ist etwas gewachsen. Ich würde nach vielen Jahren in Israel zustimmen, da ist etwas gewachsen, auch abseits von diplomatischen Beziehungen. Und das, was da gewachsen ist, hält Kritik auch aus. Und an der Stelle sind wir jetzt gerade.
Wenn man sagt, unter Freunden muss man sich auch sowas sagen können, dann gibt es, glaube ich, kaum einen Moment, wo das notwendiger ist als momentan gerade. Mhm. Und das hat man, ja, finde ich, damit sozusagen auch ein bisschen abgeräumt. Man hatte das Gefühl, die Bundesregierung wird diesen Ton irgendwann jetzt verschärfen. Und das ist halt dann in diesem Interview passiert, weil vieles halt nicht mehr zusammenpasst. Ich erzähle noch eine kleine Geschichte. Ich war vor 2 Wochen mit dem Bundespräsidenten in Israel, auch in einem Kibbutz, Be'eri, direkt an der Grenze des Gazastreifens, wo 130 Menschen getötet, abgeschlachtet wirklich wurden. Also diese ganze Trauer, dieses Entsetzen, diese Wut über den Angriff der Hamas, den kann man da spüren. Und Deutschland baut dort sozusagen auch ein Gebäude in diesem Kibbutz wieder mit auf, unterstützt das. Und das hat dann eben der Bundespräsident da auch vorgestellt und es gab ein Architekturmodell und es war alles sehr mit Glas und Transparenz und Dialog. Und das ist auch gut und das ist genau diese Beziehung, die wir zu Israel haben, die auch genau so gelebt werden sollte. Nur dieser Kibbutz ist halt direkt an der Grenze des Gazastreifens und man hörte halt alle 5 Minuten eine gewaltige Explosion, wo ich da stand und dachte, okay, und da drüben fliegt jetzt halt jeweils ein solches Gebäude in die Luft, was hier als Architekturmodell steht. Und das Schlimme ist, da sind eben auch noch Menschen irgendwo involviert. Und das ist irgendwie eine Welt, die nicht mehr so allein isoliert, glaube ich, auch politisch weiter existieren konnte. Und da hat Merz eben signalisiert, da gibt es eine Veränderung.
Ja. Markus Preis, Tim Aßmann, vielen Dank für eure Einschätzung. Vielen Dank, dass ihr uns so mitgenommen habt und das alles mal erklärt habt. Wenn ihr Fragen habt, dann bitte immer gerne her damit. Schreibt uns entweder eine Mail an berlincode@ard.de oder schickt uns eine Sprachnachricht per WhatsApp an 030 22 88 22 88. Abonniert uns gerne, erzählt auch gerne weiter, dass es uns gibt. Und wir haben natürlich auch noch am Ende unserer Folge eine Podcast-Empfehlung. 11KM, der Tagesschau-Podcast, der hat nämlich Zuwachs bekommen. 11KM Stories, ein Storytelling-Podcast, bei dem ihr die Autoren bei herausragenden Recherchen begleitet. Los geht's mit Lobbymachenschaften rund um PFAs. Das sind Chemikalien, die unter anderem Wasser- und schmutzabweisend sind und deshalb zum Beispiel für Outdoor-Jacken oder Pfannen benutzt werden. Einige PFAs können aber krebserregend sein und gelangen beispielsweise durch Abwasser von Chemiefirmen ins Grundwasser und letztlich in unseren Körpern. Die Journalisten Johannes Edelhoff und Katharina Felke sind bei ihren Recherchen dazu auf eine mächtige Chemielobby gestoßen mit Einfluss bis ins Kanzleramt. Die Story Das Gift in dir hört ihr jetzt im neuen Feed von 11KM Stories in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.